Also, schönen guten Morgen auch von mir. Wie ihr gehört habt, ich bin der Praktikant, der die Hälfte seines Praktikums schon rum hat. Und ich habe noch genau 3 Wochen, die fangen ab morgen an. Und ich bin schon 5 Wochen da, also mehr als die Hälfte, schnelle Mathematik. Und tatsächlich wollte ich die Gelegenheit nutzen, auch einmal Danke an euch zu sagen. Danke, dass ich hier sein darf, dass ich mein Praktikum, mein 2-Monats-Praktikum bei euch machen darf. Und wenn mir eins wirklich hängen bleibt, dann ist es, dass ich selten eine Gemeinde getroffen habe, die so gastfreundlich ist und so willkommen heißend und so offenherzig gegenüber neuen Leuten. Und ich habe damit tatsächlich nicht so gerechnet. Nicht, weil ich euch kannte, sondern weil ich einfach Praktikant war und ich dachte, ich kriege bestimmt ein paar gute Aufgaben. Aber was bis jetzt daraus resultiert ist, hat mein Herz wirklich bewegt. Und ich werde zurückgehen nach Wiesbaden und das ist eine größere Gemeinde. Und ich werde denen sagen, hey, wenn ich eins weiß, was wir übernehmen müssen, dann ist es Gastfreundschaft aus Nördlingen. Also, danke dafür. Falls ihr noch ein paar Mittagsessenseinladungen für mich habt, die nehme ich natürlich gerne an. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um die Predigt kümmern. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich auf dem Herzen habe, was explosiv ist, würde ich sagen. Und zwar geht es um das Thema, die Herrlichkeit, Gott nahe zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Alltag aussieht, aber Herrlichkeit ist ein Wort, was ich persönlich nur noch nutze, wenn ich Bibel lese. Also ich weiß nicht, wie es dir geht beim Einkaufen, dass du sagst, schönen guten Tag, ich hätte gerne die Herrlichkeitsnudeln. Also wir merken, dieses Wort Herrlichkeit ist ein Wort, was nicht mehr so ganz in unserem Sprachgebrauch irgendwie momentan vorhanden ist, wovon wir aber echt lesen. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, okay, wenn Herrlichkeit schwer zu erklären ist, dann mache ich einen kleinen Trick. Wir nehmen das Adjektiv herrlich. Und was ist herrlich, habe ich mich gefragt. Und da bin ich drauf gekommen, dass herrlich für mich nicht nur ein Ausdruck ist wie das ist gut oder das ist schlecht, sondern herrlich ist für mich etwas, was eine tiefe Emotion in mir auslöst. Ein tiefes Wohlbefinden. Wenn ich etwas herrlich finde, dann ist es nicht nur hier, sondern auch hier. Und ich erinnere mich, wie ich das erste Mal 2013 in Amerika war und meine Freunde fuhren mit mir in den Wald und wir parkten da irgendwo im Nirgendwo. Ich hatte keine mobile Daten, ich habe gehofft, ich komme lebend da wieder raus. Und wir parkten und mussten 10 Minuten durch den Wald gehen. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, wie lange noch? Ich war quasi das kleine Kind, weil ich keine Ahnung hatte, wo es hinging. Und nach 10 Minuten kamen wir an und ihr müsst euch vorstellen, man ging den Wald lang, du wusstest schon, da ist ein Fluss. Und wir kamen an und auf einmal war da ein riesengroßer Felsen. Und auf dieser Felsen ragte in das Wasser rein. Und wenn du an die Kante des Felsen gingst, war da ein Wasserfall, der direkt runterging. Und ich stand dort an dieser Kante, ich guckte dort runter und ich konnte in die Ferne sehen. Ich habe gesehen, wie dieser Fluss, der diesen Wasserfall runterging, bis in die Unendlichkeit ging. Und da weiß ich, das war ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist herrlich. Ich stand dort mit Freudentränen, ich war sprachlos, ich war bewegt, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ich dachte, was ist das hier bitte? Und 2 Jahre später, als ich in Los Angeles war, merkte ich, da passierte mir dasselbe. Freunde von mir wollten mit mir losziehen, haben gesagt, wir zeigen dir mal ein paar schöne Ecken von Los Angeles. Und wir sind eine halbe Stunde in den Norden gefahren, auf einem Berg. Und wenn ihr das mitbekommt in den Nachrichten, in Los Angeles brennt es eigentlich immer, weil es warm ist. Aber im Norden auf dem Berg sind wir hochgefahren und es war so schön. Die Berge, du konntest dich umdrehen, du konntest in Los Angeles reingucken. Und tatsächlich war überall Schnee und ein Skilift, warum auch immer. Und ich dachte mir, wie kann es sein, dass in Los Angeles auf einem Berg Schnee liegt? Aber als wir dort ein bisschen rumgelaufen sind, sind wir exakte 46 Minuten in den Süden gefahren, um was anzutreffen? Einen Strand bei 27 Grad Sonnenschein und mit direktem Blick auf den Südpazifik. Und als das in meinem Kopf Klick gemacht hat, Berg, Schnee, Sonne, Wasser, so nah aneinander, da hatte ich wieder diesen Moment von absolut herrlich. Das war mein herrlich Moment. Ich stand dort und ich konnte nicht reden. Ich saß dort in diesem Sand und dachte mir, was ist das? Und warum gibt es das nicht in Deutschland? Aber das ist eine andere Geschichte, da predige ich mal anders drüber. Auf jeden Fall hatte ich diesen besonderen Herrlich-Moment. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an deinen besonderen Herrlich-Moment denkst. Aber wenn es dir so geht wie mir, dann fängst du an, so langsam in deinen Stuhl zu sinken. auf dem Boden und du denkst so, oh, ist das schön gewesen, wie du in deinen Flitterwochen in der Karibik warst und auf die Korallen gesehen hast oder wie du bei deinem ersten Kind es auf den Arm genommen hast und du dich gefragt hast, was passiert hier gerade? Und dieses Denken über herrlich hat mir ein Stück weit geholfen zu verstehen, was es heißt, Herrlichkeit Gottes. Es ist dieser Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist ein Versuch, die überragende göttliche Natur mit menschlichen Worten einzufangen und sie zu versuchen, für uns verständlich zu machen. Und Gott ist herrlich. Gott ist Herrlichkeit. Er ist unendlich groß. Er ist unendlich gut. Er ist unendlich souverän. Er ist unendlich mächtig und ihm gebührt unendliche Ehre und unendliche Aufmerksamkeit. Und das Gute daran ist, diese Herrlichkeit kann man begegnen, aber wenn man anfängt, im Alten Testament zu schauen, dann wird es als erstes ein bisschen gruselig. Und zwar lesen wir im Alten Testament davon, dass Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit im Tempel bei der Bundeslade war. Und diese Bundeslade war in einem Raum und dieser Raum war durch einen Vorhang in zwei geteilt. Und vor diesem Vorhang durften die ganzen Priester sein und ihre Opfer darbringen und Gott gewisserweise Gefälligkeiten geben. Und hinter diesem Vorhang durfte keiner hin, weil Gottes Präsenz und Herrlichkeit so groß war, dass es passierte, wenn da jemand reingeht, ein Mensch wie du und ich, der stirbt. Und somit hat Gott sich gedacht, weil ich meinen Leuten trotzdem nahe sein möchte, gibt es einen Tag im Jahr, wo die Leute kommen dürfen oder wo der höchste Priester kommen darf und Opfer darbringen darf. Und der musste sich aber auch besonders darauf vorbereiten, der musste sich besonders waschen, der musste sich mental darauf einstellen. Und was er auch musste, ist einen Seil mit einer Klingel an den Fuß machen, weil man es öfters erlebt hat, wenn dieser Priester reingeht, um das Opfer darzubringen, kann es passieren, dass bei dieser Größe und Herrlichkeit Gottes er tot umfällt oder ohnmächtig wird. Und sobald man nicht mehr die Klingel hört, musste man ihn rausziehen, dann wurde wahrscheinlich Stöckchen gezogen, wer als nächstes reingehen darf. Und dann hat man gehofft, dass der lebend wieder rauskommt. Und ich habe darüber nachgedacht und das klang für mich sehr beängstigend, auch wie du das gebetet hast. Es ist, dachte ich, was ist da los? Und diese Herrlichkeit, also diese Präsenz Gottes war so groß in diesem Raum, dass es tatsächlich herrlich war, selbst für die heiligsten der heiligsten Männer dort zu sein. Und ich habe es mal ein bisschen umbeschrieben. Und zwar damals konnte man sagen, als Mensch in der Nähe Gottes zu sein, war einfach saugefährlich. Und ich habe aber eine gute Nachricht dabei. Und zwar, dass etwas passiert ist in der Geschichte, was alles auf den Kopf gestellt hat. Und das hat einen Namen und es heißt Jesus Christus. Gott schickte seinen Sohn auf diese Erde mit der Mission, dass Jesus Christus den Tod am Kreuz stirbt, damit er deine und meine Schuld auf sich nimmt und damit er Schuldschein bezahlt ist, so sagt es die Bibel, dass wir wieder zu Gott kommen können, dass wir wieder Beziehung haben können zu Gott und dass wir nicht sterben, wenn wir Gott nahe sind und seine Herrlichkeit erleben. Und in der Bibel lesen wir dazu, als Jesus am Kreuz gestorben ist, dass dieser Vorhang im Tempel zerrissen wurde. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass der Weg wieder frei war, dass wir als Menschen in die absolute Präsenz und Herrlichkeit Gottes konnten, weil Jesus alles aufgenommen hat für sich. Und durch dieses Ereignis sind wir also in der Lage, in Gottes Nähe zu kommen, mit ihm Zeit zu verbringen und seine Schönheit und seine Größe zu bestaunen. Gott hat alles gegeben, dass wir ihm wieder nah sein können. Er hat nicht 50% gegeben, nicht 60, nicht 50 Cent, nicht 2 Euro. Er hat unendlich gegeben, seinen Sohn. Alles, was er hatte, damit wir nicht wie der Priester im Tempel in seine Nähe kommen und Angst haben müssen, dass wir da nicht lebend rauskommen, sondern weil Gott Beziehungsmensch ist, weil Gott beziehungsorientiert ist, weil Gott will, dass wir mit ihm zusammen leben und zusammen unterwegs sind. Also Gott selbst wollte, dass wir ihm wieder nahe kommen können. Und ich sage euch eins, Gottes Nähe ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn du in deinem Lieblingssessel sitzt und die Hörbibel hörst, Wenn du in der Natur unterwegs bist und über seine Schöpfung nachdenkst oder wenn du im Gebet erlebst, wie er dir deine Sorgen nimmt und dir Frieden gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass das ein Zeichen für Gottes Nähe ist und für seine Herrlichkeit, die gerade deine Natürlichkeit begegnet ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es nichts gibt, was dich so sehr verändert wie Gottes Nähe und sein Reden zu dir. Ich bin mir auch sicher, dass du dich noch ganz genau daran erinnern kannst, wie es das erste Mal war, als Gott dir begegnet ist. Wie du dort saßt und standest, du warst auf einem Event zu Hause oder sonst wo und du merktest, hier passiert gerade was, das ist irgendwie nicht von dieser Welt. Das sind diese Momente, die uns verändern. Wenn der Gott, der das Universum in seiner Hand hat, sich zu uns runterbeugt und flüstert, hey, mit dir will ich Zeit verbringen. Dir will ich begegnen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir von einer Person, die heißt Mose, die etwas erlebte, was sein ganzes Leben veränderte. Und zwar, er begegnete Gott immer wieder und das veränderte nach und nach, Stück für Stück, immer wieder sein Leben. Und Mose war also jemand, der diese Herrlichkeit erleben durfte. Und Mose hatte aber auch einen besonderen Auftrag. Und zwar war es für Mose so, er sollte das Volk Israel aus Ägypten rausführen. Und da gab es, ich sag mal, ein paar Komplikationen manchmal. Manchmal waren die Israeliten nicht mehr so ganz überzeugt von Gott, weil sie ja schon ein paar Jahre unterwegs waren, 40 an der Zahl. Aber ich kann mir vorstellen, nach 20 Jahren haben die schon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob dieser Gott das noch mit uns macht. Ich habe keinen Bock mehr, ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Oder sie fingen an, andere Götter anzubeten, weil sie dachten, dieser Gott, der ist bestimmt nicht so gut wie die anderen, die bringen uns wenigstens ran, dann haben wir auch was zu sehen. Oder aber auch, sie wollten sogar zurück nach Ägypten in die Sklaverei, weil sie gesagt haben, das muss besser sein, als die ganze Zeit durch diese Wüste zu laufen. Und Mose war der Stellvertreter, der Anführer Israels in diesem Zeitpunkt, der immer wieder zu Gott rannte und sagen muss, Gott, bitte vergib meinem Volk. Bitte vergib meinem Volk. Und Mose war wahrscheinlich so oft bei Gott, dass sie sich wahrscheinlich schon geduzt haben. Keine Ahnung. Aber er war auf jeden Fall häufig da. Und Mose hatte zwei Eigenschaften. Nummer eins, er war sich gewiss, er war sicher, dass egal was das Volk macht, Gott muss mit uns gehen. Und wenn die beiden wieder auf dem Berg waren und gequatscht haben und Gott gesagt hat, ich schicke eine Feuerwolke, ich habe keinen Bock mehr mit euch unterwegs zu sein, dann kam Mose und hat gesagt, Gott, wenn du nicht dabei bist, dann gehe ich nicht mit. Dann gehe ich nicht mit, weil ohne dich ist alles doof. Ohne dich macht es keinen Sinn, loszugehen. Und das war Moses erste Eigenschaft. Und seine zweite Eigenschaft, die lesen wir in 2. Mose 33, Vers 18. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Auf der einen Seite wusste er, ohne Gott geht gar nichts, aber auf der anderen Seite wusste er auch, ich muss mich darum kümmern, immer wieder mit Gott zusammenzukommen, zu connecten, ihm nahe zu sein, weil sonst halte ich diesen ganzen Trouble da unten auf der Erde nicht aus mit dem Volk. Und er kam zu dem Punkt, dass er gesagt hat, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Koste es, was es wolle. Du bist Gott, du kannst es machen, dass ich deine Herrlichkeit sehe und nicht sterbe. Also tu es. Und Gott hat genau das getan. Als Mose auf dem Berg war und diese 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg war, um die 10 Gebote zu bekommen, da erfüllte Gott auch Mose diesen Wunsch. Und zwar musste sich Mose in so einem Stein verstecken und runtergucken. Und Gott hat gesagt, ich ziehe an dir vorbei. Und sobald ich an dir vorbeigegangen bin und du nur noch meinen Rücken sehen kannst, dann schau. Weil wenn ich dir mein Angesicht zeige, das ist zu groß für dich. Und Mose ging in die Knie und guckte weg und Gott ging vorbei. Und in dem Moment, wo Gott vorbeiging, stand Mose auf und schaute und sah die Herrlichkeit Gottes. Und das war nur der Rücken. Das war nur der Rücken. Und er nahm also die 10 Gebote, ging runter und wollte dem Volk Israel verkünden, was er mit Gott alles bequatscht hat und was jetzt dran ist. Und das Erste, was passierte, war, er kam runter und das Volk Israel hatte Angst. Warum? Moses Gesicht fing an zu leuchten. Sein Gesicht leuchtete. Und ich glaube, Mose hat das vielleicht gar nicht so mitbekommen. Aber sein Gesicht leuchtete und Mose musste erst sagen, hey Jungs, kommt, ich bin's, ich will euch was sagen. Und daraus habe ich für mich geschlossen, Gottes Nähe verändert dich. Gottes Nähe verändert dich. Vier Worte, die alles verändern. Gottes Nähe verändert dich. Mose kam vom Berg und ganz Israel sah, dass etwas anders war, nachdem er da oben 40 Tage verharrte. Sie konnten ihren Augen nicht trauen, aber es war Realität. Mose begab sich in die Nähe Gottes und diese veränderte ihn. Und du, wenn du so tickst wie ich, dann denkst du, ein leuchtendes Gesicht, das ist komisch. Und ich sag dir eins, ja, da hast du vollkommen recht. Aber es muss nicht immer das leuchtende Gesicht sein, was andere sehen. Es können auch ganz andere Dinge sein. Charakterveränderung, Ängste, die du abgelegt hast und du traust dich auf einmal auf die Bühne zu gehen. Das können viele Facetten sein, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, so wie Mose, aber die man trotzdem sehen kann. Und als ich 20 Jahre alt war, hatte ich eine ähnliche Begegnung mit Gott, die alles auch bei mir veränderte. Ich war zu Besuch, gutes Wasser, ich war zu Besuch bei Freunden an einem Wochenende und wir haben Frühstückstisch gedeckt und ich dachte mir, hey, bevor ich ans Frühstückstisch gehe, gehe ich nochmal ins Wohnzimmer und gucke einfach aus dem Fenster, weil es hier einfach schön ist. Es ist einfach schön hier. Und ich gucke raus und auf einmal habe ich einen Film vor meinem Auge, der so real war wie mein erster Kinobesuch. Und ich merkte schon sofort, hier ist irgendwas anderes. Und was ich sah, war, dass Leute durch die Straßen gehen und Gott anbeten. Und in dem Moment spürte ich etwas in meinem Leben, was ich so seitdem nie wieder gespürt habe. Und wenn ich es euch erklären müsste, irgendwie, dann würde ich sagen, am nächsten kommt es ran, Gott hat 5 Sekunden mir gezeigt, wie sehr er diese Welt liebt. 5 Sekunden. Und ich stand da und so wie ich es gesagt habe, ich habe einfach rausgeguckt. Da war eine weiße Häuserwand und ich habe einen Film gesehen. Und ich hatte damit nichts zu tun. Ich komme aus einer Baptistengemeinde. Ich war froh, wenn ich Bibel gelesen habe. Ich war absolut kein Christ, obwohl ich mich bekehrt hatte, sage ich jetzt mal stumpf. Aber dieses war so real, dass ich von diesem Fenster wegging, mich an den Küchentisch setzte und dann passierte Folgendes. Mein Kumpel Jules guckt mir ins Gesicht und sagt, was ist an diesem Fenster passiert? Du siehst anders aus in deinem Gesicht. Was ist an diesem Fenster passiert? Du siehst anders aus. Und was an diesem Fenster passiert ist, ist, dass die Herrlichkeit Gottes mir begegnete, obwohl ich das nicht wollte. Und es hat Prozesse in Gang gebracht, die mein ganzes Leben bis heute verändert haben. Die mir bis heute eine Sicherheit geben, dass Gott real ist, dass Gott da ist und dass Gott uns nahe sein möchte und dass wir mit ihm Zeit verbringen können und er unser Leben verändert. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Herrlichkeit Gottes, die Möglichkeit, wieder in Gottes Nähe zu kommen, das ist, was auch diese Welt verändern kann. Dadurch, dass wir mit Gott Zeit verbringen, sehen Leute automatisch, dass bei uns etwas anders ist. Sei es mit welcher positiven Art wir durch das Leben gehen, wie wir mit Rückschlägen umgehen, wie wir Krisen managen oder mit welcher tagtäglichen übertriebenen Freude wir auf die Arbeit kommen. Leute werden es sehen. Leute werden es sehen, wenn du und ich Zeit mit Gott verbringen und Gott stetig und stetig an unserem Herz arbeitet und uns verändert. Und in Matthäus 5, Vers 16 lesen wir einen Vers, der mir dazu ganz besonders wichtig wurde. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit, ich habe einen Hall drauf, hier spricht Gott. Spaß. Also, in Matthäus 5, Vers 16 steht Folgendes, Entschuldigung. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür verherrlichen. Und heute Morgen habe ich eine Bitte an dich. Eine einzige Bitte. Lass niemals deinen Hunger nach Gott ausgehen, denn die Welt braucht dich als Spiegel für Gottes Herrlichkeit. Lass niemals deinen Hunger nach Gott ausgehen, denn die Welt braucht dich als Spiegel von Gottes Herrlichkeit. Die Nähe Gottes, die dein Leben verändert hat, ist die Nähe Gottes, die auch das Leben deines Nachbarn verändern wird. Und da bin ich mir zu 1000% sicher. Und da bin ich mir sowas von sicher und sowas von sicher und sowas von sicher und sowas von sicher, dass diese Herrlichkeit, diese Möglichkeit, wieder mit Gott nah zu sein, das ist, was diese Welt verändern kann und was dieser Held Hoffnung geben kann. Und nachdem ich also diese Begegnung mit Gott hatte, war bei mir nichts mehr wie früher. Ich hatte 2, 3 Punkte im Leben, die schlagartig verändert waren. Aber ich habe seitdem Prozesse mit Gott erlebt, wo er mich stetig verändert hat, wo er mich beharrlich verändert hat. Und ich war ein stolzer Typ. Ich war immer darauf ausgelegt, dass mein Humor andere fertig macht und mich als jemand dastehen lässt, der größer ist und stärker ist als jemand. Ich war faul und hatte überhaupt keinen Bock, Leuten zu helfen. Hauptsache, es geht alles für mich und Hauptsache, Mama wäscht die Wäsche für mich und Hauptsache, Mama kocht für mich, aber mal für jemand anders was zu tun, boah, nee, überhaupt nicht mein Ding. Was machen die denn auch für mich? Und ich habe versucht, Leute immer zu meinem Vorteil zu nutzen, dass ich Beziehungen und Freundschaften immer nur gepflegt habe, weil ich für mich einen Vorteil darin gesehen habe. Und dieser Moment am Fenster hat vor allen Dingen den Bereich Stolz und auch den Bereich Umgang mit anderen Menschen komplett bei mir geändert. Und ich konnte einfach nicht mehr anders, als Leute zu ermutigen und ihnen zu sagen, wie sehr ich sie respektiere und wertschätze. Ich habe nicht mehr Kontakt mit Freunden gepflegt, weil ich was von ihnen wollte, sondern weil ich was geben wollte. Ich habe aufgehört, schlecht über Leute zu reden und es kam nichts anderes mehr raus als Ermutigung und Wertschätzung und Respekt. Und ja, 2, 3 Sachen davon waren wirklich plötzlich, aber vieles davon sind bis heute noch Prozesse, bei denen ich mich immer wieder Gott hingeben muss und sagen muss, hey Gott, ich weiß nicht, was da los ist, ich habe es wieder nicht geschafft, aber ich sehe, welche Strecke wir schon gegangen sind. Ich sehe, was die Nähe zu dir schon verändert hat und ich will mehr davon. Und ich will mehr davon. Und auch Paulus, mein Freund, ich predige schon zum 2. Mal über ihn, ich liebe ihn einfach. Auch Paulus hatte genau so eine überwältigende Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Paulus, der Typ, der Christen verfolgt hat und sie in den Knast bringen wollte, ist auf dem Weg auf seinem Pferd, um wieder mal ein paar Leute dran zu kriegen. Und was passiert? Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, 3 bis 4. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihm plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich glaube nicht, dass Gott ihm begegnet ist und er ist lobpreisjubelnd die Hände hoch. Halleluja, danke Jesus. Ich glaube, der Typ hatte Schiss, weil er war auch 3 Tage blind. Und da möchte ich eine kurze Randnotiz einfügen. Wenn du es noch nicht kanntest, dass Gott dir begegnet ist oder wenn du es schon länger nicht mehr erlebt hast, dass Gott dir begegnet ist, dann kann es wirklich passieren, dass es am Anfang echt seltsam ist und dass es vielleicht sogar angsteinflößend ist, wenn man sich denkt, oh nein. Ein Gott, der mich kennt, der begegnet mir gerade und der weiß doch alles. Ich muss mich verstecken. Aber eins möchte ich dir sagen, wenn Gott dir begegnet, dann wird er zu 1000% alles daran setzen, dir zu sagen, ich bin nicht hier, um dich schlecht zu machen, um dich schlecht zu reden, sondern ich bin hier, weil ich dich liebe und weil ich Zeit mit dir verbringen will und mir ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Und Paulus war also bereit, diesen gesagten Worten, die er hörte, Taten folgen zu lassen. Gott hat nämlich zu ihm gesagt, hey, geh in die nächste Stadt, lass für dich beten, verfolg mich nicht mehr und dann weiß man nicht mehr, was er noch gesagt hat. Aber er hat auf jeden Fall die Dinge gesagt. Und Paulus ging also los und ließ für sich beten und konnte wieder sehen. Und was dann an den Start gebracht wurde, war etwas, was unsere Geschichte, würde ich mal wirklich behaupten, maßgeblich mit entschieden hat. Und zwar Paulus erkannte, dass es einen Gott gibt, der so groß ist und der so herrlich ist, dass er nicht anders kann, als mit ihm Zeit zu verbringen. Und aus Paulus, dieser schöne Vergleich, aus Saulus wurde Paulus. Aus dem Mann, der Christen verfolgt hatte, wurde jemand, der jetzt selber verfolgt wurde, weil der an Christus geglaubt hat. Und Gott, diesen Namen. Und Paulus war an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, die Herrlichkeit Gottes, die Nähe Gottes in meinem Leben ist das Beste, was mir passieren kann. Und er betete ohne Unterlass und er las das Wort und studierte es und er dachte über Gott nach, weil er wusste, das ist die Kraftquelle, die mich verändert. Das ist die Nähe, die mein Leben eine positive Richtung bringt. Und Paulus war also jemand, der erkannte, welche Größe Gott hat. Und er wusste, dass man dieser Größe Gottes begegnen kann. Egal wo man ist, egal wer man ist und egal wo es hingeht. Und Gott ist genau dafür gestorben, dass du ihm nahe kommen kannst. Gott wartet nur darauf, dass du kommst und alles mit ihm besprichst, was dich beschäftigt. Gott sehnt sich danach, mit dir Zeit zu verbringen und dir seine Herrlichkeit zu offenbaren. Gott schenkt Veränderung und Gott liebt Herzen, die bereit sind, sich verändern zu lassen. Und er schenkt auch Knalleffekte. Diese Momente, wo du zu Hause sitzt im Gebet und Gott, boom, kommt rein und es wirft dir alle Lasten ab. Da glaube ich zutiefst daran. Aber was ich auch mehr beobachte und mehr sehe, ist, dass Gott ein Gott ist, der stetig und beharrlich verändert. Aber wenn Gott Beziehungsgott ist, wenn Gott beziehungsorientiert ist, dann ist es ihm wichtiger, dass du täglich zu ihm kommst und mit ihm Zeit verbringst und seine Gegenwart genießt, anstatt dass dein Dienst erfolgreich ist. Und Gott geht es in erster Linie darum, dich durch Veränderungsprozesse zu führen, und zwar mit ihm gemeinsam. Gott ist absolut beziehungsorientiert. Und er will es lieber mit dir zusammen zu sein, als dass dein Dienst funktioniert. Und verstehe mich nicht falsch, dass du Frucht bringst, das ist alles auf seiner Agenda. Geht raus und macht Leute zu Jüngern. Ich weiß es, aber ich möchte es heute Morgen trotzdem mal so ganz radikal sagen. Gott ist es wichtiger, mit dir zu chillen, als dass dein Dienst funktioniert. Und ich merke selber, dass ich persönlich das immer wieder vergesse. Dass ich mich daran orientiere und hoffe, dass meine Predigt besser wird, wie bei Stefan oder bei Matthias. Dass ich irgendwann mal eine größere Jugendbewegung habe, als wie in Wiesbaden. Dass ich irgendwann größere Licher habe, bessere Techniker, bessere Technik, was auch immer. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich merke, alles hat keinen Wert, wenn ich keine Beziehung mit Gott lebe. Wenn ich ihm nicht nah bin. Gott ist so sehr für dich, dass es ihm wichtiger ist, dass du mit ihm gehst, anstatt große Taten vollbringst. Gott liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Und er liebt es, dass du seine Herrlichkeit Tag für Tag erlebst und dadurch langsam verändert wirst. Gottes Anliegen ist es, dass du jeden Tag zu ihm kommst. Jeden Tag. Und dass er wartet jeden Tag auf dich und sagt, genau hier bin ich. Hier bin ich, komm, ich freue mich, ich warte und ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Hey, und dann hast du es die letzten Wochen nicht geschafft, ist egal, heute ist der Tag, wo ich es liebe. Und wir haben immer die Möglichkeit, neu wegen Jesus Christus zu ihm zu kommen, seine Herrlichkeit zu entdecken und ihm zu begegnen. Und heute Morgen, die Band kann gerne nach vorne kommen. Heute Morgen habe ich zwei Dinge, die ich mir wünsche, die wir neu nochmal machen, gemeinsam. Und zum einen ist es, dass wir unser Herz nochmal neu darauf ausrichten, auf Gott, auf diesen Fakt, dass wir ihm begegnen dürfen und auf diesen Fakt, dass er uns begegnen möchte. Dass wir echt ein Herz bekommen, was sich nach Gott sehnt. Ähnlich wie es David schreibt im Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Und das ist das Erste, was ich heute auf dem Herzen habe. Lasst uns unser Herz neu ausrichten. Dass wir ein Herz haben, was sich tagtäglich nach Gott sehnt. Und zum anderen möchte ich nochmal, dass wir uns neu bewusst machen, dass es auch Zeit braucht, in der wir uns auch mit unserem Kopf, mit unserem Intellekt Zeit nehmen, Gott zu begegnen. In Form, dass wir darüber nachdenken, wer er ist, was er für uns getan hat, was er noch tun wird, was er bei anderen getan hat. In Form davon, dass wir die Bibel nehmen und da reinschauen und sagen, hey Gott, wer bist du eigentlich? Dass wir mal gucken, okay, welche Attribute schreibt die Bibel in Jesus zu? welche Attribute schreibt die Bibel im Alten Testament Gott zu. Und dass wir auch unseren Verstand nutzen und mal schauen, hey, was finden wir über Gott und warum beschreibt ihn die Bibel als so majestätisch. Und bevor wir in den nächsten Song gehen, möchte ich, dass wir noch einmal kurz aufstehen und dafür beten. Und in dem nächsten Song geht es genau darum, wie groß Gott ist und wie souverän er ist. Nichts und niemand kommt ihm gleich und kann ihm etwas anhaben. Und lasst uns den nächsten Song wirklich nehmen und wirklich singen mit dem Wissen, dass dieser herrliche, große Gott vor uns steht und uns nahe sein will und uns begegnen will. Dieser Gott hat dein und mein Leben unter Kontrolle und weiß genau, was für uns richtig ist. Und niemand kann diesen Gott aufhalten. Und dieser Gott, wo es so schwierig war und so privilegiert war, im Alten Testament zu ihm zu kommen, hat alles frei gemacht, dass wir jede Sekunde zu ihm kommen können und keine Angst mehr haben, weil er nur Gutes über uns denkt. Lasst uns beten. Jesus, und ich bete wirklich, dass wir ein Herz bekommen, was sich nach dir ausrichtet. Jesus, du siehst alle Herzen, die schon nach dir ausgerichtet sind und die sich nach dir sehnen, Gott. Und ich bete, dass du da mehr Feuer, mehr Leidenschaft schenkst, tiefer zu gehen, nicht aufzuhören, dich zu erleben und dich zu erkennen. Und Jesus, ich bete auch, dass die Herzen, die sich noch nicht so nach dir sehen, dass du ihnen begegnest. Dass du ihnen begegnest wie Mose, wie Paulus, wie David, wie Abraham. Dass du kommst und diesen besonderen Moment schenkst, der das Herz in Brand setzt und dass es nicht anders möglich ist, als dass das Herz sich nach dem sehnt. Und Gott, ich bete wirklich, dass du auch unseren Verstand und unseren Intellekt aktivierst. Dass wir verstehen, dass deine Bibel zu lesen auch was Gutes sein kann, was Spannendes sein kann. Dass du uns aufmerksam machst, was für uns dran ist. Dass du uns darauf aufmerksam machst, wie groß du bist und was du für uns getan hast, Jesus. Und ich bete wirklich, dass du uns begegnest. Dass du uns begegnest in allen Ebenen. Gott, komm und begegne jedem so, wie du es weißt, wie er es braucht. Begegne jeden auf seiner Frequenz. Begegne jedem auf seinem Weg, Gott. Und ich bete wirklich, dass du uns zeigst, wie unser Kanal ist, auf dem wir zu dir funken. Gott, ich bete, dass wir eine Leidenschaft entfachen, dass wir nicht anderes können, ohne deine Herrlichkeit und ohne deine Nähe durch die Welt zu gehen. Gott, und ich bete, dass das sichtbar wird, dass Leute das Gospelhaus sehen und es nur von außen sehen und sehen, hier ist was anderes. Ich bete, dass wenn wir beim Einkaufen sind, in der Bahn oder im Kino, dass die Leute merken, bei denen ist was anderes. Und es ist nicht immer das leuchtende Gesicht, aber es ist, dass du mit uns gehst, dass du Großes mit uns vorhast und dass du und deine Herrlichkeit auf unserem Leben liegen und dass du uns nie verlassen wirst. Amen.